Reaktion, dass nicht mehr hören. Diese kulturelle Identität und Differenzen, ja, gehen alle in sozusagen totaler Dynamik. Und deswegen, wenn jemand kommt mit einem Universalismus, ja, das heißt, mit diesem Ruf, es gibt kein Jude, es gibt kein Grieche. Ja. Also, wie der Paulus gesagt hat, es gibt weder Juden noch Griechen. Das heißt, man sozusagen, man findet eine Ebene, auf der Multikulturalismus ausgeschaltet wird, ohne dass man gleich in die unangenehme Lage gerät, über die Menschheit zu reden. Ja? Weil die Menschheit ist auch so eine multikulturelle Angelegenheit. Ja? Wenn es Menschen gibt, da gibt es ja auch Hunde, da gibt es auch Katzen, ja, und so. Und da gerät man sozusagen in einen Multibiologismus, ja, oder Hirnforschung, oder ich weiß nicht was. Also, die Grundlage dieser, deswegen ist dann gegen Menschenrechte, das ist also so ein wichtiges Moment. But you sozusagen ist ein Feind, der Begriff des Menschen, der Menschheit und der Menschenrechte. Weil die Menschenrechte ist für ihn so etwas wie Hunderechte oder Katzenrechte. Es geht als dem, also der Universalismus konstituiert sich also nicht als ein Positivismus, ja, sondern Universalismus konstituiert sich in Bezug auf ein Versprechen, zu dem man sich bekennt. Ja, man ist sozusagen universalisiert nicht per se, nicht ontologisch. Es ist nicht so, dass man sagt, alle Menschen sind gleich. So sind das nicht. Oder alle Menschen haben Rechte. Sie haben sie nicht. Ja, genauso wie die Hunde und Katzen sind nicht haben. Auch wenn es Tierschutz gibt. Es kann Menschenschutz geben, ja, aber keine Rechte. Sondern man bekommt diese Rechte. Ja, dadurch, dass man sich bekennt zu einem universalistischen Prinzip. Also indem man eintritt in die Perspektive eines universalistischen Versprechens, macht man aus sich selbst ein Subjekt der Recht, des Rechts, der Gleichheit und so weiter und so fort. Das heißt, diese Gleichheit und diese Rechte und so weiter, sie werden nicht außer Kraft gesetzt, aber sie werden gesehen als Option. Als Option, die, wenn man sie wählt, abgegeben wird. Und es ist so eine katholisch-kommunistische Perspektive. Übrigens, für französisches Denken keine Ausnahmezustand. Es gab sehr viele Autoren, Régis Debray ist ein sehr gutes Beispiel, eines Autors des Kommunismus und Katholizismus gleichzeitig. Dieser kommunistisch verstandene Katholizismus und katholisch verstandene Kommunismus, diese Synthese zwischen kommunistischen Versprechen und religiösen Versprechen, christlichen Versprechen, eine Art politische Theologie der postkommunistischen Welt, ist ja generell so auch wiederum eine große Mode geworden. Also man spricht ständig über die politische Theologie in verschiedenen Aspekten und so weiter und so fort. Das heißt, Badiou sozusagen macht drei Bewegungen, also die dritte Bewegung, eine Bewegung ist dieser Universalismus, und zwar Universalismus völlig abgekoppelt von Universalismus des sogenannten liberal-demokratischen Konsensus, ja, was für eine bestimmte Linke zu Schimpfwort geworden ist, ja, inzwischen. Denn dieser liberal-demokratische Konsensus sozusagen basiert sich auf einer Vorstellung von Menschen als Naturwesen, als geboren. Ja, le droit de Mensch, de l'homme des citoyen. Das heißt, von jemandem, durch die Tatsache, dass du geboren bist, ja, bist du ein Mensch, ausgestattet mit dem. Sozusagen das linke Projekt oder das radikal linke Projekt, wie von Badiou, bedeutet, du kannst universal werden, aber du kannst universal werden, nur wenn du dich dafür entschließt. Das heißt, das Moment des Bekenntnisses, das Eintreten in eine revolutionäre Logik, ist notwendig. Also ohne Revolution keine Gleichheit und keine Rechte. Du musst sozusagen eintreten in diese Bewegung dann als Vollmitglied einer Bewegung, als Militant. Und die dritte Bewegung ist dieser Begriff der Treue. Ja. Man fragt sich, gab es hier überhaupt Christus? Man fragt sich, gab es ja überhaupt, ich weiß nicht, Französische Revolution oder Russische Revolution oder Kommunismus oder was auch immer. Das ist nicht zu beweisen. Man kann immer sagen, dass es die Französische Revolution nicht gab, ja, das war so Unruhe. Ja. Aber ob es Revolution war, Kommunismus gab es ja auch nicht, ja, da waren irgendwelche Diktaturen, jemand wurde sozusagen Gulag-Geschichte, aber war es Kommunismus? Ja, kann man nicht sagen. Und da führt dieser Begriff der Treue, das heißt, er sagt, es war Kommunismus nicht, weil es bewiesen werden kann, dass Kommunismus war, sondern weil ich eine Treue zur Treue habe, also Treue zum Begriff Kommunismus. Ja. Ich bleibe dem treu und durch diese Treue konstituiert sich der Kommunismus. Das ist der klassische, warum die Ikone heilig ist, weil ich sie anbete. Ja? Sie ist nicht heilig und deswegen bete ich sie an, sondern sie ist heilig, weil sie in Anbetungsritual einbezogen wird. Das heißt, wie man doch oft sagt, vor kurzem, formuliert das immer so im Gespräch, dass die Hauptthese ist, dass Ju ist, dass Stalin ist wichtiger als Lenin. Ja? Das heißt, und Paulus ist wichtiger als Christus und so weiter. Das heißt, dass der einzige, dass die eigentliche Figur, die stiftende Figur, ist die Figur der Treue. Diese Figur der Treue ist diejenige, die eigentlich erst als Objekt seine Treue konstituiert. Also Stalin hat Lenin gemacht, Paulus hat Christus gemacht. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Ereignisse oder diese Figuren, zu denen man die Treue hält, sind durch diese Treue erst konstituiert. Ja, das ist die wichtige These. Und diese These ist sicherlich führt dazu, dass die Apparate als solche, Bürokratie im weitesten Sinne des Wortes, und man muss ja nicht vergessen, dass bei dir seit Jahrzehnten nichts anderes ist als Professor Colin-Normand-Supérieur. Das heißt, an der französischen Schule, wo Generation nach der Generation die Eliten der französischen Republik erzogen wurden. Und er macht dort Philosophie. Und seine Philosophie ist die Staatsphilosophie. Ja, seine Philosophie ist die Philosophie einer staatlichen Macht, eines Staatsapparats, dass seine eigene Begründung durch seine eigene Treue zu dieser Begründung konstituiert. Man kann sagen, dass die französische Revolution, und das sagt er, dass die französische Revolution hat stattgefunden, weil es die französische Republik sagt. Und französische Republik sagt es, weil es republikanische Institutionen gibt und weil es Präsident gibt und weil es diese Rituale gibt und weil es so gesagt wird und weil mein Le Marseillaise singt. Ja. Hätte man das nicht gemacht, wäre die französische Revolution nie stattgefunden. Die französische Revolution ist Epiphänomen der Bereitschaft eines Staates, einer Bürokratie, eines Apparats, sich durch den Verweis auf dieses Ereignis zu begründen. Solange die Treue da ist. Solange die Treue da ist, ist auch die Möglichkeit offen, dieser Apparat im Namen dieser Treue zu kritisieren. Wir können zum Beispiel sagen, Sie, die Französische Republik, haben die Ideale der Französischen Revolution voran und Sie dafür kritisieren. Aber diese Kritik ist nur dann möglich, wenn Sie sich dafür bekennen und diese Treue geloben. Dann kann man Sie als Abtrünnige anklagen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum solche Verschiebungen, wie zum Beispiel vom kommunistischen Regime zu Putin oder sowas in Russland, von so einer unglaublichen Bedeutung sind. Man sagt, das ist der gleiche autoritäres Regime und so weiter. Ja, in vielerlei Hinsicht ja. Verwaltungstechnisch. Das ist das gleiche, was es war. Aber früher konnte man einen Parteisekretär, ja gut, man wurde vielleicht sozusagen ins Gefängnis geschickt oder was auch immer für diese Aussage, aber trotzdem, das war die logische, als logische Aussage, war es für alle gleichverständlich, inklusive dieses Parteisekretär, du bist Verräter an die Ideale der Oktoberrevolution. Ja, das konnte man ihm sagen. Es gab diese Instanz, an die man sich wenden kann. Und das kann man Putin nicht sagen, weil er hat das hat diese Treue nicht versprochen. Ja. Er sagt, naja, klar, will ich nicht. Ja. Na und? Das heißt, dieser Vorwurf verhängt. Ja. Dieser Vorwurf wirkt nicht. Das heißt, das Bekenntnis oder die Treue zu einem Ursprung ist etwas, was so etwas wie eine gemeinsame Sprache zwischen Macht und Opposition schafft, ja, wenn man will. Ja. Wenn dieses Bekenntnis nicht gibt, gibt es diese gemeinsame Sprache nicht. Ja. Es gibt kein Terrain, auf dem nicht einmal ein Terrain, auf dem ich die Macht kritisieren könnte. Übrigens, das ist der Ausgangspunkt für Foucault. Für Foucault ist die Macht unkritisierbar. Und sie ist unkritisierbar, weil es kein diskursiver Raum gibt, in dem sich die Macht zu irgendetwas verpflichtet. Ja, die Macht ist einfach da, ganz im Gegenteil. Dass die Macht da ist, konstituiert diesen diskursiven Raum überhaupt. Das heißt, die Macht sozusagen macht kein Bekenntnis. Und deswegen ist es sehr wichtig für Badiou, sozusagen an die Apparate zu erinnern, die diesen Bekenntnis ablegen und auf diese Weise kritisierbar sind. Ja? Sie können auch in Frage gestellt werden, sie können auch diskutiert werden. Und das ist sozusagen das Emanzipatorische bei diesen Apparaten, inklusive Paulus. Ja? Er reformuliert Paulus auf diese Art und Weise, wo man sagen kann, die katholische Kirche lebt nicht auf der Ebene des eigenen Versprechens. Ja? Das ist etwas, was man Ford Corporation nicht sagen kann. Also, es geht darum, dass sie Profit machen oder nicht machen. Ja? Die haben sonst keine Verpflichtung eingegangen. Wo die im weitesten Sinne und wenn man so, wenn man relativ gut Patristik kennt, ja, und ein bisschen diese Texte sich in der klassischen christlichen Hermeneutik ein bisschen auskennt, dann merkt man, dass die Argumentation von Badiou mehr oder weniger so läuft wie die klassische Patristik. Ja? Sozusagen, er rekonstruiert zwar in der aktuellen Sprache, aber er weicht von den Grundsätzen der katholischen Lehre eigentlich nicht ab. Ja? Es gibt aber einen gewissen Punkt, wo ich meine Probleme mit dem Text habe und wo, glaube ich, sehr, sehr leise angedeutet wird, wie das alles sozusagen in der Tat aussieht, ja? Und auch an die politische und aktuelle Positionen von Badiou werden ein bisschen vielleicht verständlicher. Das ist das Problem des Judentums. Ja, etwa. Weil für ihn ist dieser der jüdische Paulus, der zum Christen geworden ist, ja, gegen das eigene Judentum. Er versteht ihn als Ausbruch aus dem Partikularismus, aus der Ausnahmesituation, aus einem Ausnahmefall, ja, in die Universalität. Nun, es ist eine Perspektive, die man nicht leicht nachvollziehen kann, ja, wenn man also, das ist eine Perspektive, die man sehr leicht nachvollziehen kann, wenn man im Kontext des Römischen Reichs das Judentum analysiert, wenn man im Kontext der Französischen Republik ja, das Judentum analysiert, oder wenn man ganz drastisch sein will, was man nicht will, im Kontext des Dritten Reiches. Aus diesen Perspektiven, aus einer Reichsperspektive, was auch eine Republikperspektive ist, ist tatsächlich die Situation des Judentums eine Situation einer Ausnahme, einer obstinenten Minderheit. Ja, wenn man sozusagen antijüdische Polemik liest aus der römischen Zeit, dann kommt zum ersten zuerst Teil, zum ersten Mal in der ganzen Geschichte, dass der Begriff Volksfeind, der Begriff Volksfeind war gerichtet gegen die Juden, und die Juden wurden als Volksfeinde bezeichnet, und zwar aus einem sehr interessanten Grund, weil sie zu Volksfesten nicht gekommen sind, als Einzige. Sie haben die Freude des Volkes am Volksfesten nicht geteilt. Ja? Das war der Hauptvorwurf der römischen Historiker und Politiker an die Juden. Und zwar, sie haben das nicht getan, weil sie nicht bereit waren, ihre Religion dem römischen Pension zu unterwerfen. Und zu sagen, dass der Gott Israels Teil des römischen Pantheons ist. Und zwar aus einem strukturellen Grund. Damit man in Pantheon einen Ort bekommt, musste man dort eine Statue aufstellen. Ja, das heißt, für jedes Volk und für jede Religion wurde ein Platz vorgesehen, wo eine Statue ausgestellt werden soll. Und dann wird dieser Ort markiert. Und wenn ein neues Volk gekommen ist ins Reich, wurde sein Gott oder Kopie dieser Statue dort aufgestellt. Und dann wurden diese multikulturellen Feste, alle diese Feste, römische Feste, das muss man vergessen, die waren alle multikulturell, das heißt, alle Religionen wurden gleich gefeiert, die wurden gleichgestellt und in Pension alle gleich respektiert. Der strukturelle und unglückliche Ausnahme bildeten die Juden, weil sie keine Statue hatten. Ja. Da sie keine Statue hatten, konnten sie diese Statue nicht aufstellen. Da sie diese Statue nicht aufstellen konnten, konnten sie nicht akzeptiert werden als Teil. Und es gibt unzählige juristische Probleme darüber. Das ist nicht interessant zu verfolgen, dass die Juden immer gebeten worden waren, doch irgendetwas darzustellen, ja, was auch immer, ja, damit einfach sozusagen der normale juristische Ablauf ja, seinen Gang nimmt. Und die haben das nie gemacht. Und dass sie das nie gemacht haben, hat es dazu geführt, dass sie zu einer Ausnahme in der Reichsgesetzgebung geworden sind. Ja. Und wenn man sozusagen römisches Reichsgesetzgebung sie, dann gibt es Gesetze für alle und dann gibt es Gesetze für Juden. Ja? Das ist einfach sozusagen. Da kommt diese Ausnahmefall. Das wurde dann bei der Französischen Revolution, als die Französische Revolution kam, wurde die gleiche Forderung an Juden gestellt, ja, man weiß es, an diesen Festen zu zu Göttin der Vernunft ja teilzunehmen, sie haben das wieder nicht gemacht. Wurden dafür sehr kritisiert von der Revolutionären ja, und von vielen Philosophen, dass sie nicht bereit waren, auch diese Riten zu akzeptieren. Ja. So gibt es in der Reichstradition in der Tat vom Römischen Reich bis Französischen Republikanischen Reich bis ich weiß nicht was, immer diese Problematik des Judentums als eine Ausnahmefall, also als Teil der Bevölkerung, die nicht in der allgemeinen Gesetzgebung verwaltet werden, sondern eine Ausnahme machen. Dieser Partikularismus wurde sehr oft kritisiert, auch von der jüdischen Seite übrigens. Es gibt eine große Selbstkritik an dieser Partikularismus. Nun muss man aber sagen, dass dieser Partikularismus und auch die Tatsache, dass die Juden wegen dieser Sonderstatus auch so etwas wie ein Vorbild für alle anderen Minderheiten gebildet haben, ja, siehe Amerika, ja, wo das sozusagen auf diese Weise funktioniert, muss uns nicht die Augen verschließen von der Tatsache, dass der Judentum selbst aus seiner eigenen Perspektive, zumal in der Zeit von Paulus, überhaupt sich nicht verstanden hat als partikularistisch. Sondern das Römische Reich wurde ganz im Gegenteil gesehen als nur ein kleines Reich auf der Erde und Gott als Verwalter der ganzen Welt, ja, und des ganzen kosmischen Lebens. Das heißt, die Tatsache, dass die Juden sich nicht unterstellen wollten dem römischen Kaiser, kam nicht daher, dass sie sich partikularistisch auf ihre Situation als Ausnahme bestanden haben, sondern wenn man die ganze Polemik sieht von der jüdischen Seite, ja, dann merkt man, dass der eigentliche Grund war, die hielten der römische Reich für nicht universalistisch genug. Ja. Sie haben von sich geglaubt, dass sie viel größere Universalität darstellen als dieses Reich. Das heißt, wenn von Reichsseite das als Ausnahme gesehen wird, von der jüdischen Seite wird das Reich selbst als ein Ausnahmefall in viel größerem Zusammenhang gesehen. Ja. Wir haben eigentlich nicht das Problem des Universalismus oder des Ausnahmefalls. Ich glaube, wenn man so eine Situation aufbaut, ja, dann baut man eine falsche Alternative, die weitgehend verbaut auch den Blick auf die reale politische Dynamik, auch heute. Ja. Weil die Theoretiker selbst, oder die Juden selbst, ja, interessanterweise, viele andere auch, sprechen über Unilitarismus und sagen wir, Universalismus des amerikanischen Modells. Ja. Also auf der einen Seite Universalismus des amerikanischen Modells, auf der anderen Seite Kulturidentität. Ja, das ist der Spannungsfeld. Fast die ganze politische Analyse geht in diese Richtung. Entweder Verteidigung oder Sachverteidigung. Dabei wird man sehr undifferenziert. Wenn man zum Beispiel Islam nimmt, Islam hat immer einen universalistischen Anspruch gehabt. Ja. Islam ist keiner Religion, die beschrieben werden kann in Termen der kulturellen Identität. Wenn man auch islamische Länder nimmt, von Indonesien bis Maghreb und so weiter, sind sehr unterschiedliche Völker mit sehr unterschiedlichen Traditionen, die diese Welt bilden. Das heißt, Islam ist von Anfang an angelegt als eine universalistische und kulturelle Identität transzendierende. Und das ist, denke ich, das Problem. Weil Bathieu im besten französisch eurozentrischen Manier, ja, unkritisch, dieser Opposition baut zwischen auf der einen Seite Tradition des europäischen universalistischen Anspruchs, und das ist ganz klar Christentum, Französische Republik, Französische Revolution und Kommunismus, was auch richtig ist, ja. Aber völlig übersieht, dass auch anders und woanders her universalistische Ansprüche kommen. Es geht also nicht darum, wie man sozusagen die Spannung zwischen Multikulturalismus auf der einen Seite und Universalismus auf der anderen Seite löst. Ja? Die Frage ist, wie gehen wir mit konkurrierenden universalistischen Ansprüchen? Wie leben wir in der Welt, in der wir universalistische Ansprüche unterschiedlicher Art eigentlich konfrontiert werden, die partikularistisch vielleicht auftreten, ja, in Bezug auf die politische Wirklichkeit eines bestimmten Reiches, ja, die aber aus ihrer eigenen Perspektive durchaus vielleicht in ihrem universalistischen Anspruch die Reichen zu übertreffen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein islamischer Theoretiker Amerika keineswegs als Universalität ansieht, ja, so die ganze Möglichkeit, als so eine vorübergehende Erscheinung, ja, und Konstellation. Und da muss man sagen, da geht Badiou ein bisschen in der Ebene, auf der Ebene der Theoretischen, auf Niveau, im Sinne des Niveaus der Theoretischen Reflexion, hinter von, zum Beispiel Georg Lukács und so die Leute zurück. Ja. Die damals, Georg Lukács, ja, die damals eben das versucht haben zu reflektieren im Begriff der Partei. Und Partei kommt überhaupt nicht auf bei ihm, ja, bei Badiou so in der Form, möglicherweise. Ja. Weil er war von Anfang an nie ein Mitglied der Kommunistischen Partei. Und er war immer gegen die Kommunistische Partei. Er war immer Maoist. Ja, gegen die Partei. Aber die Partei ist genau das, dieses Problem, stellt dieses Problem, das Badiou nicht sieht, letztendlich. Ja. Das ist das Problem eines Partikularen. Partei ist ein Teil von irgendetwas. Das auf der anderen Seite aber mehr universalistischer Anspruch anmeldet als die Gesellschaft insgesamt. Das ist die kommunistische Partei. Die kommunistische Partei als Partei ist ein Teil eines Parteienspektrums auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber vertritt ein Prinzip, das diesen Staat übersteigt. Was ist die Besonderheit der kommunistischen Partei? Sie vertritt nicht die Bevölkerung des Staates und nicht ein Teil der Bevölkerung des Staates. Sie vertritt den absoluten Geist, ja, letztendlich. Ja. Sie vertritt die Geschichte selbst in ihrem Ganzen innerhalb eines bestimmten Staates. Ja. Das heißt, die ist eine Partei und die ist es nicht. Ja. So ist es ja auch die Kirche, ja, in der Stadt. Die Kirche in der Stadt vertritt bestimmte Bevölkerungsteile, zum Beispiel katholische Kirche, Katholiken, protestantische Kirche, Protestanten. In diesem Sinne, die ist Vertretung einer gewissen, ja, katholischen Teil der Bevölkerung. Auf der anderen Seite, katholische Kirche vertritt Gott, ja, auf der Erde. Ja. Das heißt, katholische Kirche ist innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Und wie machen wir da? Was machen wir damit? Ja? Da steht das Problem nicht. Aber ich denke, das sind die interessanteren gesellschaftlichen Phänomene. Ja, wenn man sozusagen sagt, ich bin eine Partei und ich vertrete einen Teil der Bevölkerung, dann ist man von Anfang an in einer Situation wie Habermas. Ja, oder so. Und dann rede ich mit einem anderen Teil der Bevölkerung und der Verständigung. Ja. Wenn ich aber vertrete Gott auf dem Erden, ja, wie kann ich mich verständigen? Ja? Ich kann zum Beispiel keine Abstriche machen bei meinen Ansprüchen, weil Gott das nicht will. Ja? Wie kann ich zum Beispiel, also zum Beispiel ein Haber Messiaen sagt mir, ja gut, machen wir es so. Sie sagen, Gott ist nicht ganz allmächtig. Und ich sage Ihnen, dass Gott existiert. Und da wird so ein Kompromiss. Ungefähr dieser Kompromiss schlägt der Habermas in seiner späteren Schritte vor. Aber ich bin nicht beauftragt von Gott zu sagen, er ist nicht allmächtig. Ja? Und wer es nicht allmächtig ist, ist er kein Gott. Also ich bin in einer dummen Lage. Ja? Ich kann diesen Kompromiss einfach nicht schließen. Weil ich keine Möglichkeit dazu habe. Keine rhetorische, keine institutionelle und keinen Auftrag. Ich kann Auftrag, die Welt zu retten, ja, das schon. Ja. Aber sozusagen zu verhandeln über die Qualitäten und Eigenschaften Gottes kann ich nicht. Ja. Das ist nicht in meiner Zuständigkeit. Genauso war das Problem mit Juden. Ja. Die Juden konnten nicht darüber verhandeln, dass Gott, ja, das ist ganz cool, dass Gott nicht als Bild dargestellt werden kann. Ja, die konnten nicht dieses Zugeständnis machen, weil sie hatten diesen Auftrag nicht. Ja. Und sie mussten sozusagen, und der Kompromiss war nicht möglich. Ja. Das sind die eigentlichen Schwierigkeiten, mit denen man sich konfrontiert. Und ich denke, dass das bei den Jesiden es nicht, weil er sieht nur einen Universalismus und viele Identitäten. Er sieht nicht einen Universalismus, der sozusagen drin ist und draußen. Der auf der einen Seite vertreten ist, auf der anderen Seite jede Vertretung entkommt, ja, und irgendwo anders vertritt ist das vertreten. Also diese ganze sehr, sehr schwierige Konstellation, die ist sehr viel einfacher dargestellt, viel unkomplizierter. Deswegen ist es ein interessantes Buch, aber irgendwie für mich zutiefst unbefriedigend, weil wirklich schwierige Fragen werden nicht gestellt. Na gut, ich glaube, wir sind ja praktisch am Ende, außer dass wenn dringende Fragen irgendwie auftauchen. Wenn das nicht der Fall ist, dann lösen wir es auch.